Moin Moin, an diesem Samstag, dem 11. Mai. Mein Name ist Sophia Hinzmann und ich bin 21 Jahre alt. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und nebenbei meinen Bachelor of Science. An diesem langen Wochenende bin ich in Hamburg unterwegs und genieße das gute Wetter. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Episode 158.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Und wie jeden Samstag sitzt natürlich bei mir der Mann, der jede Frage beantworten kann, und zwar unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Icken. Hallo Matthias.
Ja, moin.
Matthias, das könnte ja heute ein super Tag für dich werden, denn heute Abend könnte was passieren?
Heute Abend könnten wir aufsteigen, und zwar besonders nervenberuhigend auf dem Sofa, denn der FC St. Pauli muss gar nicht spielen. Heute spielen Kiel und Düsseldorf, die größten Konkurrenten um den Aufstieg, und da kann natürlich nicht jeder gewinnen, und wenn Düsseldorf verliert, sind wir heute Abend um 22.30 Uhr aufgestiegen, ansonsten müssen wir bis morgen warten, da kommt ja Osnabrück und ich hoffe, dass wir das dann erledigen.
Und hast du die Niederlage im Stadtderby überstanden oder war es eine schwierige Woche?
Das war schon hart, das war echt schon hart. So. Ich war ja im Stadion, ich gebe auch zu, bei den Freunden mit der Raute im Herzen. Gute Freunde von uns haben mir eine Karte gegeben und da war ich dann mit dabei. Es war übrigens ganz entspannt von der Stimmung, aber vielleicht auch deshalb, weil halt St. Pauli halt nicht den Hauch einer Chance hatte. Man muss es so klar sagen. Der HSV war besser und hat zu Recht gewonnen, aber lass uns über ein anderes Thema sprechen.
Ja, wir grüßen an dieser Stelle einmal Ralf Stegner, der uns retweetet hat oder wie nennt man das jetzt? Re-X'd hat. Bei X hat er unseren Podcast geteilt, eine riesige Diskussion entfacht. Man hat wieder gemerkt, dass das Internet Überschriften liest, aber nicht auf den Inhalt klickt. Denn wenn man sich die Kommentare durchgelesen hat, hat man gemerkt, die haben überhaupt nicht gehört, worüber wir geredet haben. Aber eine Sache, die muss ich dich einmal fragen, und zwar, ich kenne dich als stellvertretender Chefredakteur des Hamburger Abendblatts.
Ja, aber so bin ich nicht geboren.
Nee, anscheinend nicht, denn ein Nutzer bei X schrieb, du bist Gala-Journalist. Also kennst du dich mit den Reichen und Schönen sehr gut aus, oder Nein. Was ist da los?
Nein, also es ist schön. Also da muss einer ja wirklich sich die Mühe gemacht haben, ganz tief in die Geschichte nachzusteigen. Ich war tatsächlich 1996, also vor bald 30 Jahren, bei der Gala. Ich war jung und brauchte das Geld. Damals bewarb man sich zentral bei Gruner und Jahr, hoffte auf den Stern. Ich bekam die Gala, hatte wirklich von Tuten und Blasen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so richtig viel Ahnung. Aber es gab damals noch ein Szeneressort. Das heißt, da ging es um Musik, da ging es um junge Stars, und da habe ich mich dann ganz wohl gefühlt, und nach dem Praktikum hat man mir einen Job angeboten, und wenn man nebenher studiert und schon ein bisschen Geld verdienen kann, ist das nicht schlecht. Also war eine schöne Zeit, will ich nicht missen, aber es ist lange, lange her, und ich bin dann relativ schnell in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt von da.
Gut, also dieser Nutzer bei X ist der Meinung, wir haben noch 1996, aber so war auch seine Aussage aus dieser Zeit.
Ja, war nicht alles schlecht. 96 waren wir Europameister, also wenn wir beim Fußball bleiben. Und gut. Auch sonst war die Stimmung in diesen 90er Jahren, muss man sagen, echt sehr entspannt. Wir dachten, das sei das Ende der Geschichte, Frieden für alle Zeit. Das war schon, muss man sagen, nicht die allerschlechteste Zeit, die dieses Land erlebt hat.
Ja, das passt zu den heutigen Themen. Wir gucken mal. Du hast drei Umschläge vor dir liegen und du darfst einen wählen und dir dann zwei angucken, die es nicht geworden sind.
Ich nehme die drei. Wir brauchen morgen drei Punkte. Und deshalb nehme ich nicht die eins. Ich guck mal. Ich nehme es als Kompliment und freue mich darüber. Verteidigungsminister Boris Pistorius angesprochen auf seine hohen Beliebtheitswerte.
Genau, wir hätten heute drüber gesprochen. Warum ist dieser Mann eigentlich so beliebt? Weil, was hat er denn bis jetzt so Großes erreicht? Und B, wäre er ein besserer Kanzler als Olaf Scholz? Wo auch da wieder die Frage gestellt ist, für was ist Boris Pistorius bekannt? Für welche großen politischen Themen, die ihn so hoch in die Beliebtheit gespült haben?
Sehr, sehr gute Frage. Hätte ich gern mit dir drüber gesprochen. Das ist wirklich ein Phänomen. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, was wir letzte Woche diskutiert haben. Früher waren immer die Außenminister, die Diplomaten. Genschmann und Co., die am besten angesehenen Politiker. Heute sind es die Verteidigungsminister. Das sagt schon viel über uns und über die Zeit aus.
Man muss ja dazu sagen, für mich bis heute der historische Fehler von Guido Westerwelle zu sagen, ich möchte beliebt werden und Außenminister werden und er ist nicht Wirtschafts- oder Finanzminister geworden.
Ja, da hat es dann auch wahrscheinlich schon etwas irgendwie eingebüßt, das Zauber des Amtes. Und man muss ja ehrlich sagen, er hat sein Amt auch nicht richtig souverän und überzeugend geführt. Mir erzählte mal ein Diplomat damals, er ist in diplomatischen Dingen sehr unmusikalisch. Das fand ich eine sehr nette, höfliche Umschreibung dafür, was ihm fehlte, was übrigens, finde ich, auch für die heutige Amtsinhaberin gilt. Aber das hast du mich ja nicht gefragt.
Naja, um noch kurz, bevor wir auf das eigentliche Thema zu kommen, wenn man sich jetzt an die letzten Außenminister in Anführungszeichen erinnert. So, Heiko Maas war Außenminister, Sigmar Gabriel war Außenminister. Davor wird es bei mir schon schwierig. Kannst du dich noch erinnern, wer kam davor?
Ja, Frank-Walter Steinmeier.
Du hast recht, Frank-Walter Steinmeier.
Immerhin ist er in Schloss Bellevue gelandet. Aber es ist wirklich so, dass nach diesen großen Außenministern, und Hans-Dietrich Genscher war ein großer Außenminister, das Amt schon ein bisschen willig an Zauber eingebüßt hat und irgendwann auch die großen und guten Werte in den Umfragen nachgelassen haben, weil das nicht mehr ein Amt ist, in dem man richtig brillieren konnte. Wir sind ja groß geworden, ich sage jetzt einfach mal, ich gemeine dich mal hier in die meine Generation mit ein, in einer Zeit, als die Diplomaten wirklich Leisetreter waren, die versucht haben, auch mit dem Gegner, mit dem Feind sogar, mit dem Widersacher im Kalten Krieg immer auf Augenhöhe zu bleiben, im Gespräch zu bleiben. Es wurde mit Despoten auch geredet. Heute sind wir der Meinung, wir reden nur noch am liebsten mit den Leuten, die unserer Meinung sind. Ich weiß nur nicht, ob wir damit so richtig weit kommen. Also wir würden
hast
heute immer kritisch
sehen. Hast
du
unter den Zettel geguckt? Weil wenn du jetzt unter den Zettel guckst, wirst du sehen, es ist genau das ist unser Thema.
Ich bin erstaunt und irritiert, denn du warst mir bisher nicht als Politiker aufgefallen, der rückwärtsgewandt denkt und im Gestern lebt. Oh, das ist ein schönes Thema. JU-Chef Johannes Winkel an die Adresse von unserem Daniel Günther.
Genau, das ist aber nicht dein Thema. Wenn du dich erinnerst, hast du die drei genommen.
Ja.
Die zwei wäre gewesen Angela Merkel, das Vermächtnis von Angela Merkel und warum findet sie eigentlich die CDU so unglaublich doof? Und als kleiner Aufhänger, sie geht zu Jürgen Trittins Verabschiedung, aber nicht zum CDU-Parteitag. Da hat sie keine Lust drauf.
Ja, naja gut, ich meine, dass Angela Merkel in der CDU gelandet war, war ein Zufall der Geschichte. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie ja schon kritisiert, als alle noch irgendwie beifallklatschend am Straßenrand standen. Heute finden sie alle irgendwie nicht mehr so doll. Der Punkt ist, sie hat, und das habe ich nie verstanden, weil ich finde, sie hat etwas gemacht, was der demokratischen Architektur des Landes geschadet hat. Sie hat die CDU so weit verschoben, dass wir jetzt zwei Opfer eigentlich ihrer Mitte-Links-Politik haben. Wir haben auf der rechten Seite eine AfD, die immer radikaler wird, und wir haben eine geschwächte SPD und wir haben eine CDU, die entkernt dasteht. Sie hat für einige Jahre, muss man sagen, gute Ergebnisse für die Union geholt. Sie hat, wenn man die Bilanz ihrer 16 Kanzlerjahre sieht, beileibe nicht die Performance abgeliefert ihres Vorgängers. Und sie hat jetzt ein Land hinterlassen, das wirklich schwer in den Zeiten entgegengeht.
Obwohl man ja sagen muss, ich habe für dieses Thema, was wir ja leider nicht haben, zwei Überschriften rausgesucht.
Wir können doch gerne dabei bleiben, das ist so spannend.
Wir können
das machen? Komm, jetzt sind wir mal spontan. Mich hat das echt bewegt.
Wir schmeißen drei weg,
ja, komm,
aber,
jetzt
aber
mal sehen,
zur
was
Vollständigkeit.
Ich habe Herrn Vogt persönlich nahegelegt, das Duell abzusagen, aber sein Drang nach Popularität lässt bei ihm jeglichen Anstand über Bord gehen. Georg Mayer, Thürings Innenminister.
Darf man mit Rechten reden? Schmeißen wir weg? Wir sind heute mal ganz wild.
Ja, ganz wild.
Und
bin ich auch froh, dass wir jetzt Nummer zwei haben, weil ich glaube, man muss mit Rechten reden, wenn man sich gut vorbereitet. Und Herr Höcke hat ja nicht von diesem Dialog profitiert. Aber wir waren gerade mitten Mang dabei über die Kanzlerschaft von Angela Merkel und über das, ja, wie ich fand, sehr interessante Interview bei uns, auch im Abendblatt zu lesen, mit Daniel Günther. Also man muss sagen, wenn man es so insgesamt durchliest, dann ist die Verkürzung, dass er also quasi Merkel-Fan ist, natürlich auch ein bisschen
Angela Merkel bisschen fehlt unfair. Der Politik insgesamt, hat er gesagt.
Also mir fehlt sie nicht.
Gar nicht?
Null. Ich fand sie, und das muss man auch sagen, ich fand sie menschlich sehr, sehr angenehm. Sie war so wunderbar unprätentiös. Sie war bescheiden. Sie war wirklich sehr, sehr geerdet. Da habe ich ganz hohen Respekt vor. Sie war natürlich auch eine kluge Frau.
Da ist alles unbenommen. Und Deutschland hat auch in diesen 16 Jahren, muss man sagen, gut gelebt. Aber sie ist so ein bisschen, wir haben sie auch Mutti genannt, das zeigt ja auch diese Infantilisierung des Volkes. Aber Mutti hat, muss man sagen, unsere schönen Jahre mit der Kreditkarte bezahlt. Und jetzt kommen gerade die Rechnungen rein. Und die Rechnungen sind ganz schön brutal. Sie hat, da sind wir jetzt schon in der Analyse, natürlich wirklich vieles falsch gemacht. Hinterher ist man immer schlauer, ja, aber ich fände es auch schön, wenn eine Bundeskanzlerin vorher schon ein bisschen schlauer ist.
Naja, und vor allem auch irgendwas anstößt. Das ist ja das, was man ihr immer vorwirft. Sie hat verwaltet.
Sie hat
verwaltet. War die große Idee, wo wir wieder bei Gerhard Schröder wären, der ja heute zu Recht viel Gescholtene, der trotzdem
ja, ich
der Agenda
nicht.
2010 ja. eine Idee hatte.
Also ich bin Schröderianer, sage ich ganz, ganz offen. Ich muss auch sagen, dass ich natürlich seine altersstarrsinnige Nähe zu Putin seltsam finde. Aber es ist nicht fair, die 7 Jahre seiner Kanzlerschaft jetzt mit diesem Altersstarrsinn zu verrechnen. Diese 7 Jahre waren alles in allem gute Jahre. Er hat erstmal diesen Muff, der sich nach 16 Jahren Helmut Kohl in diesem Land angesammelt hatte, so ein bisschen rausziehen lassen, hat die Fenster aufgestoßen, er hat wichtige Reformen gemacht, die wir lange irgendwie schon wieder vergessen haben. Er hat Deutschland nach vorne gebracht. Er hat, wie ich finde, eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich Deutschland nicht in den Irakkrieg ziehen zu lassen. Dieser Krieg war nicht vom Völkerrecht gedeckt. Dieser Krieg war mit falschen Beschuldigungen initiiert worden und eine der größten Torheiten der Amerikaner in den letzten 25 Jahren. Und er hat Reformen gewagt, von denen Mutti, Angela Merkel, 16 Jahre lang gelebt hat, die Wirtschaft entfesselt haben, die vieles im Land, auch wenn es teilweise schmerzhaft und teilweise auch vielleicht zu harte Restriktionen waren, die das Land wirtschaftlich vorangebracht haben. Und Reformen zu wagen, nach dem Motto, das Land ist wichtiger als die Partei. Das hat Angela Merkel nicht ein einziges Mal gemacht. Wo hat sie wirklich mal dem Land Reformen zugemutet, die am Ende wehtaten? Nichts, gar nichts. Sie hat sogar, muss man sagen, also es gibt ja diesen bösen Satz, regieren nach Zahlen. Sie hat sich ständig von den schwankenden Gefühlslagen ihres Publikums leiten lassen. Sie hat als Physikerin, jetzt sind wir schon mittendrin, sie hat als Physikerin den durchdachten Atomausstieg von Rot-Grün 2009, als sie mit der FDP zusammen regierte, übrigens 4 katastrophale Jahre, muss man auch nochmal ganz klar sagen. Also wenn jetzt FDP und SPD immer mit dem Finger auf Angela Merkel weisen, muss man sagen, da zeigen aber 4 Finger auf euch zurück. 2009 kam sie an die Macht, dann kam es Fukushima 2011 zu einem Atomunglück und weil auf der anderen Seite des Planeten nach einem Tsunami ein Atomkraftwerk, was wirklich, muss man sagen, natürlich total leichtsinnig am Meer gebaut wurde, ist zu einem
In
einer Erdbebenregion müssen wir ISA 2 abschalten, beziehungsweise müssen wir noch schneller aus der Atomkraft raus, nachdem sie vorher die Atomkraft sogar verlängert hatte.
Und gesagt hat, der Satz ist mir noch im Ohr, die Atomkraftwerke in Deutschland sind sicher.
Ja, natürlich hat sie das gesagt. Das musste sie auch sagen, damit sie erstmal, die Idee war übrigens, kann man drüber diskutieren, die Idee war, das ist sauberer Strom, sauber bezogen auf den CO2-Ausstoß. Deshalb lassen wir die Kraftwerke länger laufen, um damit die Rendite zu erzielen oder das Geld zu verdienen, mit der wir dann die Energiewende anschieben. Kann man so machen? Hätte man so machen können? Aber was hat sie gemacht? Nein. Sie hat das Gegenteil gemacht, weil sie Angst hatte, dass die Wahl in Baden-Württemberg verloren geht und dann irgendwie rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln musste man ganz schnell aussteigen. Baden-Württemberg ist seitdem trotzdem grün regiert und wir haben einen großen strategischen Fehler gemacht und das kommt erschwerend hinzu. Wir haben in Europa einmal mehr wieder auf Geisterfahrer gesetzt, indem wir eine andere Politik machen als andere.
Und trotzdem gilt sie als die Führerin der freien Welt. Obwohl ich ja immer sage, das hängt mit der Wahl von Donald Trump zusammen.
Genau.
Weil vorher, wenn man ganz ehrlich ist, war sie nicht. Sie war immer die mächtigste Frau der Welt, weil es keine andere gab. Also die Frau von Bill Gates war mal in dieser Liste ganz weit oben. Dann sieht man, was die Konkurrenz war und was traurig genug ist. Aber die Führerin der freien Welt, das Bollwerk der Demokratie, die Freiheitsstatue, das wurde ihr ja nachgesagt, gerade zum Ende ihrer Amtszeit.
Ja, das war eine Zuschreibung auch gerade von den liberalen amerikanischen Medien. Man muss auch ganz, ganz klar sagen, wer denn sonst? Wenn wir uns damals umgeschaut haben, es gab in England David Cameron, der irgendwie diesen quasi Selbstmord aus Angst vor dem Tod gemacht hat, nämlich mit dem Brexit, mit dem Referendum. Er dachte, er kriegt eine große Mehrheit, Pustekuchen. Er hat quasi Großbritannien raus aus Europa geführt. Dann hatten wir den irrlichternden Donald Trump in den USA. Wir hatten auch einen schwache französische Präsidenten. Wer sonst soll es denn machen? Deshalb fiel die Rolle quasi Angela Merkel in den Schoß und man muss jetzt auch bei aller Kritik fair bleiben. Sie hat schon versucht, und ich finde, das hat sie auch ganz gut gemacht, auf diesem internationalen Parkett versucht, die Dinge zusammenzuhalten. Also sie hat zum Beispiel da ist sie dann näher an Genscher als an Baerbock, schon sehr realpolitisch gehandelt. Sie blieb mit allen im Gespräch und kam nicht mit der ganzen großen Moralkeule und erstmal den Leuten erklärt, wie sie zu leben haben. Das hat sie vermieden und deshalb hatte sie auch gute Drähte nach China, auch im Interesse der deutschen Wirtschaft, die ja, muss man sagen, 10, 15 Jahre von dem Export ins Reich der Mitte wunderbar gelebt hat.
Also wie oft habe ich die Überschrift gelesen, wir sind wieder Exportweltmeister. Das war ja der Fetisch jedes Jahr eines jeden Journalisten aus der Wirtschaft, hatte ich das Gefühl, darauf zu warten, sind wir es wieder. Sind wir wieder die Nummer eins, die am meisten rausschifft.
Und das sage ich jetzt mal als Gala-Journalist, das war natürlich ökonomisch immer schon Blödsinn. Weil man schon eigentlich das Ziel hatte, früher im außenwirtschaftlichen Gleichgewicht, dass Import und Exporte sich ungefähr die Waage halten. Und wenn sowas total auseinanderläuft, dann ist es eigentlich ein Zeichen für eine Störung. Und wir mit dieser Fixierung haben viel zu wenig geguckt, wie wir eigentlich auch hier die Binnennachfrage ankurbeln, wie wir die eigene Wirtschaft stark machen und nicht nur auf andere Märkte setzen. Denn jetzt spüren wir das ja. Jetzt haben wir eine, ja, Blockbildung, die sich auch auf die Wirtschaft auswirkt. Und wir, die wir bislang davon gelebt haben, dass China, aber auch die USA so gern unsere Waren abgenommen haben, fallen jetzt aus. Und wir stehen jetzt, muss man sagen, auf dünnen Beinchen da, weil uns die Kunden abhanden kommen. Also das ist eine schwierige Situation.
Du hast es eben schon gesagt oder wir haben es ganz am Anfang besprochen, Thema Außenminister oder Außenministerin in dem aktuellen Fall. Für mich ist das auch gekommen dadurch, dass Angela Merkel, die Klimakanzlerin, das berühmte Bild in der roten Jacke, oder auch die Außenkanzlerin. Also sie war ja eigentlich das hat sie einfach mitgemacht. Und die Außenminister hatten gar nicht so viel zu sagen.
Das stimmt. Und wobei die Klimakanzlerin, da will ich auch gleich mal einhaken, also Energiewende, das kann man ja auch beschließen. Nur die Energiewende zu beschließen und dann nicht dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Leitungen gebaut werden, die den Strom von der Nordsee und aus Norddeutschland nach Bayern bringen, das ist schon wirklich ein Stück aus dem Tollhaus. Also man muss sagen, man hat sich damit gebrüstet, dass man die Energiewende auf den Weg oder beschlossen hat, aber dann hat man nicht geguckt, dass man ausreichend Anlagen baut, dass man ausreichend in die Forschung steckt, dass man sich so stark aufstellt, dass man eines Tages gut ohne Kohle und Atom leben kann. Und das muss jetzt, muss man wirklich auch fairerweise sagen, die Ampel in Rekordzeit wieder gut machen. Das ist nicht ganz einfach.
Aber lag es nicht auch am Personal? Also wenn wir gerade über die Energiewende reden, da gibt es ja den schönen Begriff der Altmaier-Delle, benannt nach Peter Altmaier, ich glaube somit einem ihrer größten Vertrauten, den sie in ihrer Regierungszeit hatte. Das Personal von Angela Merkel, ich weiß jetzt nicht, wo sind diese großen Minister, wo man sagt, Mensch, die haben was bewegt? Weil ich kann dir sagen, in der aktuellen Ampelregierung, man mag mit der Politik nicht einverstanden sein, aber ich finde, dass Hubertus Heil seine Politik ziemlich straight durchsetzt.
Ja, ob das so gut ist, das wage ich dann auch wieder zu bezweifeln. Aber davon mal abgesehen, du hast schon recht. Das gibt ja den wunderschönen alten Satz, A-Leute holen A-Leute und B-Leute holen C-Leute. Da muss man bei der Kanzlerin schon ein paar Fragen stellen, wie viel A-Leute sie eigentlich geholt hatte. Sie hatte natürlich Wolfgang Schäuble, absolutes A-Team. Also da kann man auch wirklich jedem empfehlen, der ein bisschen Zeit hat, jetzt die Erinnerung von Wolfgang Schäuble als Buch erschienen, mal zu lesen. Der gehört in so ein A-Team, aber dann wird's bald auch schon relativ eng und relativ dürftig, muss man sagen. Klar, Sigmar Gabriel war ein rhetorisch starker, gewandter und auch mutiger Mann, aber hatte halt auch immer wieder seine kleineren Aussetzer und war natürlich auch nicht aus ihrer Partei, sondern von der SPD bestimmt. Aber wo waren die starken Unionspolitiker? Hilf mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Die CSU-Minister gehören sicher nicht dazu. Ursula von der Leyen ist zwar jetzt aufgestiegen zur...
weggelobt, würde ich eher sagen.
Ja, weggelobt. Ne, das hat Macron schon sehr geschickt gemacht. Also um Eigeninteressen durchzusetzen, eine Deutsche da zu installieren, muss man sagen, war echt ein cleverer Deal. Das war Machiavelli pur. Aber man muss ganz klar sagen, wo ist denn die Bundeswehr, wo steht sie denn? Also für die Performance muss man sie eigentlich nicht befördern. Denn sie hat natürlich dazu beigetragen, wie auch andere Unionsminister auf der Harthöhe, dass wir unsere Armee echt abgerockt haben. Und als Donald Trump, den wir alle ausgelacht und für einen Trottel und Idioten hielten, gefordert hat, hier 2%, da wurde er von Angela Merkels Leuten in New York ausgelacht. Heute lacht keiner mehr.
Wenn man sich das Personal der CDU zu der Zeit anguckt, dann hat Angela Merkel sie weggebissen. Also was, es hieß ja immer die Starken, ich weiß nicht mehr, wie die Connection hieß, die haben ja immer seltsame Namen, ob es Pizza, Anden oder was auch immer war.
Eine Andenpakt, ja.
Ja, aber wen gab es? Profalla, abgehauen zur Bahn gegangen. Koch aus Hessen hat sie weggemacht. Christian Wulff hat sie hochbefördert zum Bundespräsidenten. Das wäre vielleicht noch einer gewesen für die Zukunft. Und ansonsten, Seehofer hat sie sich ins Kabinett geholt, was ich bis heute für eine große Fehlleistung halte, weil der Mann ein Ausfall war für mich.
Weiß ich nicht. Ich finde also so im Nachgang, und wenn wir die Geschichte nochmal, es kam ja fast zum Bruch zwischen Seehofer und Merkel und wie sich Seehofer benommen hat. Unbenommen ging gar nicht. Aber in der Sache, finde ich, hat er christdemokratische Grundsätze vertreten.
Einer der wenigen.
Politik und Angela Merkel, muss man ehrlich sagen, also ich weiß, dass ich dafür wieder wütende Briefe bekomme, aber das ist ja nun eines der wenigen Themen, wo ich mich als Gala-Journalisten mal relativ gut auskenne, weil
das
ich...
Das hat dich getroffen, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist halt so saublöd, ne? Ich habe ja im ganzen Studium mich um Migrationspolitik gekümmert, dazu meine Diplomarbeit geschrieben, also da bin ich einigermaßen drin. Und ich war 2015 als einer der wenigen Journalisten, glaube ich, fassungslos über die auf der einen Seite natürlich irgendwie beeindruckende Gutherzigkeit, aber auf der anderen Seite von der Naivität.
Und Planlosigkeit.
Und genau, Planlosigkeit mit einem Satz, wir schaffen das zu kaschieren, das ist, muss man ehrlich sagen, das ist für mich kein Politikstil, der in die Zukunft führt. Und ich war zum Beispiel, gerade weil ich einer der wenigen kritischen Journalisten war, eingeladen von der quasi Friedrich-Ebert-Stiftung, der Thinktanks der Labour Party. Die wollten mal von mir hören, was eigentlich da in Deutschland los ist und warum wir plötzlich so eine Migrationspolitik machen, weil die merkten, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, weil natürlich der normale Wähler der Labour Party schon erlebt hat, was eine große Zuwanderung auslöst. Wir hatten ja direkt nach dem Beitritt von Polen, Tschechien und den osteuropäischen Staaten eine Freizügigkeit, die für Großbritannien galt, aber nicht für Deutschland. Und so sind Millionen nach England gezogen. Übrigens alles Leute, die arbeiten wollten, die nicht in die Sozialsysteme gekommen sind, die aber eins gemacht haben. Die saßen, so erzählten mir damals die Briten, die haben war Konkurrenz auf dem billigen Wohnungsmarkt. Sie saßen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und ihre Kinder saßen plötzlich in den Schulen neben den Kindern der britischen Labour-Wähler. Und die fanden das, und das kann man ja ablehnen und böse finden, aber es ist eine anthropologische Konstante, so würde das Hans Magnus Enzensberger, oder so hat er das genannt. Es gibt eine gewisse, ja, einen gewissen Unwillen und eine gewisse Argwohn gegenüber Fremden. Und um das zu überwinden, muss man Migration steuern. Und wer glaubt, dass es ohne Steuerung klappt, der wird so fatale Fehler machen, die sich eines Tages rächen. Und auch da muss ich jetzt mal die Ampel verteidigen. Die Ampel hat mehr zur Migrationssteuerung beigetragen als Angela Merkel.
Angela Merkel hat aber auch für mich in dieser Frage zu viel mit Emotionen gespielt. Das übrigens, was dann am Ende immer Donald Trump oder auch Boris Johnson vorgeworfen wurde. Ich erinnere mich da an den einen Satz, ich hoffe, ich kriege ihn richtig zusammen. Wenn wir kein freundliches Gesicht mehr zeigen dürfen, ist das nicht mehr mein Land. Und so kann man ja keine Politik machen. Das ist ja dieses pure Spiel der Emotionen, was den Populisten vorgeworfen wird.
Ja, ich glaube, sie wollte da ihre Entscheidung, und das ist ja auch legitim, verteidigen. Und vielleicht war sie auch von der Wahrnehmung erfüllt, dass das möglich ist. Und ich glaube, die erste Welle haben wir ja auch ganz gut verkraftet. Wir hatten 2015 volle Haushaltskassen, wir hatten einen boomenden Arbeitsmarkt. Aber was halt keiner übersehen hat, ist, dass dann nicht wie in der Zeit der Gastarbeiterwellen, 50er, 60er Jahre bis 73, dass dann nicht Menschen kamen, die ausgesucht waren, um einen Job anzunehmen, eine Wohnung oder eine Unterbringung bekommen, sondern dass da Menschen kamen, die einfach auch, weil es möglich war, nach Deutschland kamen, ohne ein Wort Deutsch zu können, ohne auch nur ein bisschen Gespür, weil sie aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, für die Regeln, die uns wichtig sind, mitzubringen. Und natürlich auch keine Ausbildung oder so etwas zu haben. Und das ist natürlich tausendmal schwerer, als wenn du in Süditalien 10 Leute anwirbst und sagst, nächste Woche seid ihr bei VW und dann macht ihr einfache Tätigkeiten. Also diese viel kritisierte Gastarbeiterzeit war am Ende integrationspolitisch 10-mal besser als dieses Wir schaffen das der letzten Jahre.
Hatte Wir schaffen das überhaupt einen Plan hinter sich? Also
nein.
Ich sehe da überhaupt keinen.
Ich sehe da auch keinen Plan. Wobei, da muss man auch ganz ehrlich sagen, es waren ja alle begeistert. Der Spruch Refugees welcome hing damals 2015 nicht nur an der roten Flora, sondern war jeden Tag auch Teil der Bild-Zeitung. Und der damalige Chefredakteur war Julian Reichelt, der heute als Rechtspopulist irgendwie im Internet erschütternde Sachen macht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, wo war denn da die Opposition und wo war die Demokratie, um einfach auch mal nüchtern und vernünftig zu diskutieren, was geht und was vielleicht auch nicht geht.
Das haben wir verdrängt. Du hast die Zeit als Journalist mitgemacht. Konnte man dagegen sein?
Ja, klar. Ich habe das die ganze Zeit gemacht.
Ich fand das zum damaligen Zeitpunkt schwierig, weil dagegen zu sein hieß ja ein Unmensch zu sein. Heißt es ja fast auch bis heute, obwohl heute differenzierter. Aber ich hatte 2015, es gab eine sehr berühmte Szene. Ich war damals noch beim Radio tätig und es gab eine sehr berühmte Szene. Wir hatten die großen Fernseher im Studio, wo sie die Grenze gestürmt haben zu einem osteuropäischen Land. Und dann sagte der Kommentator, hier stirbt heute Europa, weil die Leute abgewiesen wurden an dieser Grenze. Und heute würden wir sagen, dieses Land hat seine Grenze verteidigt gegen Leute, die da illegal einreisen wollen, weil die haben diese Grenze angegriffen. Damals starb Europa, weil wir die nicht alle reingelassen haben. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das ist wieder dieses Spiel mit Gefühlen. Wenn das kein freundliches Gesicht, sie ist dann ja hingegangen, die Selfie-Kanzlerin und, die Macht der Bilder hat die Frau beherrscht.
Ja, sie ist natürlich auch ein bisschen der Getriebene gewesen. Man muss auch fair sein. Sie hat ja ein halbes Jahr vorher, das ist sehr interessant, im NDR, irgendwo in Mecklenburg, im Rahmen einer Debatte mit einem Flüchtlingsmädchen Rema halt gesagt, wir können aber nicht alle aufnehmen. Eine völlig, muss man sagen, nachvollziehbare Position für eine christdemokratische Kanzlerin.
Das Mädchen hat geweint.
Und die lieben Kolleginnen und Kollegen haben die Kanzlerin zerrissen. Wie man so herzlos sein kann, wie man das arme Mädchen zum Weinen bringen kann und so weiter und so fort. Das hat natürlich für eine Kanzlerin, die sehr stark guckt, regieren nach Zahlen, was kommt gut an, wahrscheinlich auch in diese andere Richtung bewegt. Und weil du eben von diesen Grenzbildern gesprochen hast, ist es ganz interessant zu vergleichen. Ich wusste nicht mehr, dass wir darüber reden. Die genaue Quelle, aber die BBC hat andere Bilder gezeigt von diesem Vorfall in Ungarn als das deutsche Fernsehen. Während man in der BBC vor allen Dingen junge, wütende Männer sah, die diese Grenze angreifen, sah man in Deutschland Mütter mit Kindern. Was natürlich, muss man sagen, ein ganz anderes Framing hat. Am Ende des Tages sind beide Bilder Teil eines Ausschnitts von Wirklichkeit. Aber man muss halt sehen, dass 70-80% der Migranten damals junge Männer waren. Und wenn man da mal auswertet, im Flüchtlingsjahr 2015, welche Bilder im deutschen Fernsehen und in deutschen Zeitungen übertragen wurden, dann waren das immer Kinder auf dem Arm von Müttern.
Im Endeffekt, wenn ich dich richtig verstehe und wir wieder auf die Gesamtthemen von Angela Merkel gucken, ist es diese pure Angst vom Wähler, die sie zu vielen Entscheidungen getrieben hat. Und die pure Angst des Verlustes der Macht.
Angst, finde ich, ist da der falsche Begriff. Das ist natürlich, also, es ist der Wille, den Menschen zu gefallen und die Wiederwahl zu organisieren. Das ist nachvollziehbar in einer Demokratie. Ich glaube nur, dass ein bisschen, also, bisschen Größe darin liegt, dass man auch mal sagt, nein, das machen wir jetzt so. Weil wir wählen ja jemanden, der auch entscheidet. Und wenn immer die Demoskopen entscheiden, dann brauchen wir am Ende keine Kanzlerin mehr. Dann reicht auch KI, die immer aktuell ermittelt, wie ticken die Leute. Gerhard Schröder hat nicht immer mit der Mehrheit entschieden, sondern auch danach, was er richtig fand. War nicht alles vielleicht gut, aber man muss ehrlich sagen, unterm Strich ist das eine bessere Kanzlerschaft als die von Angela Merkel. Und um jetzt zu Daniel Günther zu kommen, das ist ja dein Zitat. Also ich muss ehrlich sagen, da muss man erstmal drauf kommen. Es ist ja nicht so, also dass Daniel Günther früher irgendwie als Linksaußen in der Partei aufgefallen ist.
Im Wahlkampf war der sehr rechts.
Ich erinnere mich noch mit seinem, wie ich finde, wirklich seltsamen Vorstoß, dass man Schweinefleisch einen Tag auf der Speisekarte in der Kantine haben soll. Also wo man auch sagt, was soll das? So nach dem Motto, die Moslems essen kein Schweinefleisch, jetzt erst recht. Da habe ich also ganz ehrlich gesagt, was ist denn das für einer? Und sich jetzt hinzustellen, und also nur weil er mit den Grünen koaliert, was ja auch interessant ist, denn da ist er wie Merkel. Wenn du das Ziel hast, dein Programm durchzusetzen, du kannst mit der FDP, die relativ nah dran ist, und mit den Grünen, die auf der anderen Seite sind, zu koalieren. Wen wählst du dann? 99% sagen die FDP. Damit kann man besser durchsetzen, was man will. Aber er gehört zu denen, die auch gar nicht sich am Parteiprogramm groß orientieren, sondern am Ende sich in den Mittelpunkt stellen. Und was verbessert meine Wahlchancen? Und wenn ich als Mann des Ausgleiches oder als Mann, der auch vielleicht Brücken bauen kann, auftrete, habe ich bessere Chancen für die Wiederwahl, als wenn ich mit einem Partner koaliere, der relativ nah dran ist. Das ist strategisch, muss man sagen, ganz gut.
Es zahlt sich doch auch aus. Guck dir die Umfragewerte von Daniel Günther an. Die sind so hoch. Angela Merkel hatte bis auf einige wenige Dellen hervorragende Umfragewerte.
Ja, das ist ja auch nicht richtig. Angela Merkel hatte bei der letzten Wahl nicht mal mehr, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 32,9%.
Ich meine Zustimmungswerte, sorry.
Ja gut, aber das ist ja interessant. 32,9. Die CDU steht heute mit Friedrich Merz bei 31%. Ähnlich, also daraus, wie Daniel Günther abzuleiten, wir brauchen die Wähler wieder. Nein, ich glaube, dieser Vorstoß nützt ihm, weil er damit sich so ein bisschen als liberaler Gegenspieler positioniert. Der CDU hat einen Bärendienst erwiesen. Denn wenn die CDU jetzt deutlich macht, wir machen weiter wie vorher, dann wird man, glaube ich, die AfD nochmal richtig stärken. Und ich weiß nicht, ob das im Interesse des Landes sein kann.
Ist Angela Merkel beleidigt? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil ich habe das Gefühl, A, wenn sie gefragt wird, wie war ihre Kanzlerschaft? Sie weist ja auch jede Schuld für alles von sich und findet ihre Kanzlerschaft gut.
Ja, das ist ja legitim.
Aber das kann ich verstehen. Ja. Man macht ja sein Vermächtnis nicht kaputt und sagt, das war ganz schlimm. Aber B, hat sie ja überhaupt keine Lust mehr auf die CDU. Also sie will mit denen ja nichts mehr zu tun haben.
Aber das ist ja auch, also das finde ich auch nachvollziehbar. Also auf der einen Seite hat sie sich auch im Amt immer weiter von der CDU entfernt. Ich habe mal den Spaß gemacht, 2005, den kriegst du noch, wenn du ein bisschen suchst im Internet, den Wahl-O-Mat einzugeben. Und du setzt nicht deine eigenen Prioritäten ein, sondern das, was in den Jahren darauf umgesetzt wurde. Dann bekommst du als quasi Wahlempfehlung, also wenn du Politik machst, wie Angela Merkel das gemacht hat, auf Platz 1 die SPD, auf Platz 2 die Grünen, auf Platz 3 die Linkspartei. Das finde ich ein ganz schönes, auch augenöffnendes Bild. Die CDU war immer eine Partei, die dem Kanzler oder der Kanzlerin gefolgt ist. Die SPD hätte das nie so weit mit sich machen lassen. Und dann kam halt diese Verschiebung. Und jetzt, in dem Moment, wo sie weg war, brach natürlich dieser ganze Frust der Merkel-Gegner auf. Und natürlich hat sich die Partei ein Stück weit losgesagt. Und dass sie da keine Lust hat, irgendwie eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen, kann ich nachvollziehen.
Obwohl man ja auch sagen muss, als sie hat damals eine Ehrendoktorwürde in Harvard bekommen und wurde angekündigt mit nur SPD-Themen, die sie durchgesetzt hat. Mindestlohn,
Ehe für alle. Ja, aber sie hat ja auch keine CDU-Themen durchgesetzt.
Genau, im Endeffekt war sie die Kanzlerin der SPD und der Grünen. Also sie hat nette sozialdemokratische und grüne Politik gemacht. Deswegen habe ich zum Beispiel nie verstanden, warum es nie zu Schwarz-Grün gekommen ist. Aber vielleicht war sie denen zu grün, oder?
Das reichte halt nie, ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Die Grünen waren damals noch zu schwach und die Jamaika-Koalition 2017 ist ja an der FDP gescheitert. Ja, das ist ganz interessant, aber man muss auch sagen, was will die CDU? Das ist ja, also sie hat ja jetzt, seitdem Angela Merkel nicht mehr da ist, in den letzten Jahren so mühsam versucht, sich ein Programm zusammenzuzimmern, wo man wieder das Gefühl hat, ach, dafür stehen die. Ansonsten hat sich, und das muss man natürlich auch positiv anerkennen, sie hat sich natürlich auch manchen Ideen in ihren Koalitionen, die die FDP und die SPD hat, verweigert. Vielleicht wäre es sonst irgendwie noch fataler gewesen.
Kannst du etwas Positives über die Zeit von Angela Merkel sagen? Was hat sie bewegt? Gibt es ein Thema, wo du sagst, das ist ein gutes Projekt gewesen, was aber auch zu Ende geführt wurde?
Naja, sie hat schon, also sind wir wieder zu negativ, weil ich habe ja vorhin noch mal kurz gesagt, außenpolitisch, außenpolitisch würde ich sie viel positiver sehen. Und sie hat natürlich auch so manche Verknöcherungen im Land aufgebrochen. Wenn du siehst zum Beispiel, das hat sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, glaube ich, war bei einem Presseauftritt mit der Brigitte, dieses alte Streitthema, wie gehen wir eigentlich um mit, dürfen Homosexuelle heiraten? Das war ja damals das Thema. Also Lebenspartnerschaften waren ja quasi schon ab 2001 in Hamburg und dann fortfolgend auch anderswo erlaubt. Aber die völlige Gleichstellung haben wir erst viel später gesehen. Und das hat sie zum Beispiel ja auch geöffnet und gesagt, sie selber sieht das zwar kritisch, aber die Zeiten haben sich geändert. Und dann gab es im Bundestag halt eine Entscheidung ohne Fraktionszwang und dann wurde das durchgesetzt. Also sie hat so innenpolitisch schon, wie ich finde, manche Frage, über die wir lange auch erbittert gestritten haben, ganz charmant gelöst und damit das Land ja auch liberalisiert.
Und jetzt ein schöner Hammer noch zum Ende. Ist sie schuld, dass wir heute die AfD haben?
Ach, Schuld. Sie hat auf jeden Fall eine Verantwortung. Also natürlich hat sie eine Verantwortung. Man muss ja sehen, das ist ja auch das wirklich Bittere, dass ja eigentlich, als die AfD entstand, das muss man sagen, eine konservative Abspaltung von der CDU war.
Die also Anfangsleute waren alle Ex-CDUler.
Anfangsleute. Genau, Björn Lucke, auch Frauke Petri. Also so ein Gauland war ja früher, muss man sagen, bevor er sich da bei der AfD verloren hat, ein kluger, konservativer Kopf. Der hatte, also muss man sagen, lesenswerte Beiträge. Selbst die Taz sprach lange positiv von Gauland, bis er AfDler war, weil er früher in der CDU sogar als Liberaler galt und in Frankfurt zum Beispiel einiges angestoßen hatte. Also das ist schon eigentlich bitter, auch bitter fürs Land, dass da eine Truppe sich immer weiter aus der Mitte, auch inzwischen aus dem demokratischen Sektor, entfernt hat und immer radikaler geworden ist. Wenn man sich das anschaut von der Gründung bis heute, gab es ja nie den Moment, wo man dachte, die steuern bei, wie das viele andere rechtsradikale Parteien in Europa gemacht haben, die also aus so einer wilden Phase, aus so einer Neonazi-Umfeld dann langsam in eine Größe wachsen, wo sie ein bisschen gemäßigter werden. Das hat man bei der AfD nicht gesehen. Also sie wird nicht gemäßigter, sie wird immer radikaler und sie hat jetzt so viele Vorsitzende verschlissen, die gesagt haben, das ist nicht mehr meine Partei. Das ist schon echt entsetzlich. Und das hat natürlich, muss man sagen, kann man auch in demoskopischen Umfragen ganz genau sehen. Das war eine Anti-Euro-Partei, beziehungsweise eine Anti-Griechenland-Rettungspartei, die aber nie über 5% kam und die im Jahr 2015 schon wieder den nicht messbaren 2-3% entgegenfiel. Und dann kam die Grenzöffnung, die alle Parteien wunderbar fanden und gut geheißen haben. Die AfD war die einzige Partei, die dagegen gehalten hat und da wie ein Magnet all die, die fassungslos und staunend irgendwie vor der Politik standen, angezogen haben und damit kamen sie über die kritische Masse. Und irgendwann war es so, dass ein Teil der Wähler, ich glaube bis heute, aus Protest, das zeigen uns auch immer wieder Leserbriefe, wir haben ja einen relativ, muss man sagen, intensiven Kontakt mit Lesern, die eigentlich diese Partei ablehnen, die auch wissen, was sie bedeutet, aber weil sie sagen, das ist die einzige Chance, dass Politik begreift, was mich umtreibt. Und das ist schon, muss man sagen, kein gutes Zeichen für unsere Demokratie.
Letzte Frage. Wir Journalisten, wir gucken ja auch immer oder versuchen ja auch immer mit, du hast es gerade schon gesagt, mit Leserinnen und Lesern, Hörern in Kontakt zu treten. Wir wollen ja wissen, was die Menschen denken. Und wenn ich mir den aktuellen Bundeskanzler angucke, dann stelle ich mir manchmal die Frage, haben wir Angela Merkel durch eine männliche Angela Merkel ausgetauscht?
Das ist eine gute Frage. Nein, dazu sind sie zu unterschiedlich. Und man muss auch wirklich sagen, es ist natürlich für Olaf Scholz auch extrem schwierig zu regieren, weil er zwei Monde hat, die SPD umkreisen in unendlich weiter Entfernung und eigentlich permanent auf Kollisionskurs sind, nämlich Grün und FDP, und die beiden einzubinden und den Laden zusammenzuhalten, ist ungemein schwerer als mit zwei relativ professionellen Parteien, wie die SPD und die Union ja lange Zeit waren, zu regieren. In manchen Aspekten mag es sein, dass die beiden Ähnlichkeit haben, aber ich finde, es ist zu wenig, Scholz irgendwie zur männlichen Merkel zu machen. Aber, und da sprichst du schon was Richtiges an, Scholz muss langsam gucken, ob er irgendwie als Kanzler des Übergangs, der die Zeitenwende vielleicht gewuppt hat und auch die Energiewende zumindest auf den Weg gebracht hat, ob er aber genug getan hat, um wirklich positiv in die Geschichtsbücher einzugehen. Wie gesagt, bei Schröder mache ich einen Haken hinter, bei Kohl mache ich einen Haken hinter, bei Schmidt und bei Brandt auch, bei Merkel nicht und bei Scholz derzeit auch nicht.
Vielen Dank, lieber Matthias und liebe Podcast-Freunde. Ich gebe euch noch einen kurzen Hinweis, bevor ihr wieder schreibt, Gala-Journalist. Das wollen wir nicht nochmal hören.
Doch, ihr dürft alles schreiben.
Ihr dürft alles schreiben.
Freies Land.
Aber lest euch doch gerne auch die Biografie unseres stellvertretenden Chefredakteurs Matthias Iken durch. Es gibt noch ein paar andere Stationen, die man dann erwähnen könnte.
Da reden wir nächstes Mal drüber.
Matthias, vielen Dank für das Gespräch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.